Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Hallo Till, hallo. Kannst du mich hören?
Hallo. Ja, ja, Atze.
Ja,
ja, ich kann dich hören.
Sehr schön.
Hier are the results. The results of the German Jury. Meine Damen und Herren, ich grüße den Ehrenpräsidenten des ersten behördlich eingetragenen Klimaswingerclubs Feuchtschlösschen. Den Mann, der als einziger Nicht-Nepalese dreimal hintereinander die Goldmedaille beim Jagdscheiße-Weitwurf in Kathmandu gewonnen hat. Die Legende, die sämtliche 300er-Gipfel des Sauerlands ohne Sauerstoff, aber mit Kakaoflasche und Käsebrot im Rucksack bestiegen hat. Den Mann mit der größten Polaroid-Sammlung von herausgerissenen Nasenhaaren. Das Schleckermäulchen, das die Firma Langnese mit einem eigenen Eis geehrt hat. Dem Cornetto Mandelvorhautkrokant.
Oh Gott.
Das,
krank!
Das kulturelle Welterbe-Essen-Kreis, die Comedy-Bundeslade, El Nino, Atze, Schröder, meine Damen und Herren.
Ich komm dir da, du. Das glaubst du nicht. Ich hau dir in die Schnauze, du Arschloch. Ehrlich. Ja, wenn du irgendwelche. Entweder hast du ein paar Hirnwindungen mehr als andere Menschen oder du hast ein paar Hirnwindungen mehr als andere Menschen.
Ja, oder du hast es eben schon treffend gesagt, oder ich bin einfach nur krank.
Was war da los? Ich meine, um auf solche Gedanken zu kommen, muss man ja schon sehr anders leben als andere.
Es war spät gestern Abend, als ich mich hingesetzt habe. Also es war ja praktisch schon, es graute dem Morgen.
Ja.
Und dann ist man ja, manchmal hat man ja so, jetzt mal ganz im Ernst, manchmal finde ich irgendwelche Bruchstücke in meinem Computer, was weiß ich, dann google ich da irgendwas und dann wird mir irgendwie ein Dokument angezeigt von irgendeiner Textsession, sei es mit dir oder mit Lisa oder was weiß ich. Und gestern habe ich irgendwas zu Klima und da war aber auf derselben Seite noch irgendwie so ein Vermerk, neuer Swingerclub Feuchtschlösschen.
Also aus der Realität also, auch noch.
Nee, einfach, das muss ich wohl irgendwo mal in irgendeinem Buch oder in irgendwo benutzt haben, hat das aber völlig verdrängt und hat mich über den Namen total beömmelt. Ne?
Feuchtschlösschen. Da müssen wir hin, Till.
Ja, wenn es den gibt, ich habe keine Ahnung. Ne?
Vielleicht treffen wir da die Eltern von Heidi Klum.
Ja, das kann natürlich.
Ich kann das hier nicht behaupten, aber ich weiß, es gibt gewisse Gerüchte.
Die da wären?
Ja, das.
Dass die Eltern
Erna
von Heidi
und Günther Klum auch nicht so abgeneigt wären.
Ach so, ja.
Es gibt diese Gerüchte, aber wir beide sagen nein. Wir glauben das nicht.
Nein, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen.
Vorstellen kann sich das keiner. Auch Heidi Klum nicht.
Oh Gott.
Aber diese Gerüchte halten sich hartnäckig.
Ja, hartnäckig ist ja immer so eine Sache, die hilft bei so Gerüchten.
Ja, und das Schöne an Gerüchten ist ja, dass sie immer stimmen. Ja, und Feuchtschlösschen klingt einfach gut. Das wäre für mich auch ein gutes Bild.
Genau. Wenn der Abend vorüber ist und du einfach nur ein bisschen Spaß im Glas haben willst.
Genau. Was immer so schön.
Feuchtschlösschen Pilsener.
Was immer so schön gekribbelt hat in meine Bauchnabel.
Ja, ganz genau.
In Frankreich wird das mit Popo verkauft im Slogan.
Ehrlich?
Ne?
Oh Gott, die Franzosen sind aber auch. Also auch da natürlich. Man sagt dann immer, die Franzosen, oh la la, meine Herren Gesangverein.
Ja, Gesangverein.
Aber das ist ja das Schöne, das hat man ja auch. Wir waren gestern eingeladen, meine zauberhafte Gattin und ich in der Nachbarschaft.
Aha.
Und auch da haben wir drüber diskutiert oder festgestellt, wie sehr man wirklich mit gewissen Klischees und Altersrassismen aufgewachsen ist.
Ja, total. Ja? Und das,
wie tief das in einem steckt, wie unangenehm ist das selber auch zu entdecken.
Ja, ja.
Hier dieser Skandal von dem Radprofi, von dem Trainer zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Pack dir die Kameltreiber, ne?
Ja.
Mein Alter hat die immer nur so genannt, diese Menschen,
ja,
die daherkommen.
So vor 30 Jahren wäre dir das noch gar nicht so aufgefallen, ne? Schon aufgefallen, aber wäre kein Skandal gewesen.
Ja, und heute sitzt du da und sagst einfach, mein Gott, ist das schrecklich, ne? Das kann man doch nie machen, das kann man doch nie sagen, ne? Aber was haben wir nicht alles gehört, ne? Spaghettifresser,
Ölaugen,
Zitronenschüttler, ne? Und sicherlich ist das ja in den anderen Ländern auch nicht. Ich meine, wir sind als Sauerkrautfresser, als Krauts.
Ja, die deutsche Kartoffel, ne? Ganz klar.
Ja.
So wird sie im Moment werden wir ja auch so bezeichnet, ne? Als Allmann, als deutsche Kartoffel.
Ja, Allmann,
und,
genau.
Ja, bei vielen Sachen kannst du auch nur sagen, ja, stimmt.
Ja.
Also was uns angeht.
Ja, auf jeden Fall. Und dass man sich wirklich davon befreien muss. Ja, du sag mal, habe ich dir das erzählt? Ich habe neulich in den sozialen Medien Text gelesen. Auch, wo da geht es auch jetzt hier um dieses Thema, was so über Jahre hinweg in einem oder wie man aufgewachsen ist. Und zwar ging es darum, dass man, der Text sagte einfach, ja, wir wären doch damals von Natur aus tolerant gewesen, wir hätten uns doch gar nicht drum gekümmert, ob Freddie Mercury jetzt schwul oder homosexuell oder was auch immer gewesen wäre. Das wäre uns doch alles egal gewesen. Wir wären von Natur aus tolerant gewesen. Und erst jetzt durch dieses ganze Geschiss, was man drum machen würde, wären alle nur genervt. Und da habe ich nur gedacht, das ist echt wirklich, Alter, so, das kann man überhaupt gar nicht so sagen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wenn jemand bei uns in der Klasse, wenn ein Junge da gesagt hätte, ich bin Jahrgang 65, wenn da einer gesagt hätte, ich bin schwul, ach du Scheibenkleister. Das wäre eine Katastrophe gewesen.
Ja, wirklich. Wahrscheinlich.
Und,
ne?
Und jeden, den ich bis jetzt aus diesem Jahrgang gefragt habe, weil mich das so umgetrieben hat, ne? Ich frage jetzt auch mal dich selber Jahrgang. Wenn das einer bei euch in der Klasse gesagt hätte, der hätte doch umziehen können, oder?
Ja, also ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Aber manchmal liegt es ja am Klassenlehrer, an der Klassengemeinschaft. So insgesamt auf der Schule wäre es eine Katastrophe gewesen, bei uns in der Klasse war es, glaube ich, wäre es okay gewesen, weil wir so einen sehr engagierten Klassenlehrer hatten und das damals auch immer schon Thema war.
Okay.
Und ja. Ich selber bin in einem nicht besonders schwulenfeindlichen Umfeld aufgewachsen. Also wie gesagt, ich will mich nicht besser machen, aber ich will auch nicht so tun, als wäre es anders gewesen. Also bei uns wäre es, glaube ich, nicht so eine Katastrophe gewesen. Aber ich weiß, so insgesamt auf der Schule, er hätte nicht mehr über den Schulhof gehen können, da hast du schon recht.
Ja, darum geht es auch. Ich glaube, natürlich. Aber und ich meine, gerade Freddie Mercury, der hat es auch bis zum Schluss überhaupt gar nicht, muss er ja auch nicht, hat er gar nicht zugegeben oder gar nicht darüber gesprochen.
Vor allem zugegeben.
Ja, das ist auch schon wieder so ein Satz. Na, er hat es ja gar nicht zugegeben. Ja. Muss er ja. Du merkst ja selber, wie ich mich dann korrigiert habe. Muss er ja auch gar
Nein,
nicht.
Nein, und ne? Du siehst ja eben im Wandel der Zeit. Damals, vor 30 Jahren, wäre mir das noch nicht aufgefallen. Das mit dem Zugeben.
Ja.
Und jetzt, ja. Und es ändert sich ja vielleicht auch einiges zum Besseren. Aber es ist noch so viel Luft. Es gibt noch viel zu tun.
Genau.
Vor allen Dingen, wenn du jetzt mal Deutschland verlässt, da habe ich eben, wir haben heute Morgen schon eine Fahrradtour gemacht und dann ging mir das so durch den Kopf. Wir waren in Eimsbüttel unterwegs mit dem Rad und es ist ja sehr bunt, Eimsbüttel.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja schön, ne? So eine Großstadt und dieses Bunte in der Großstadt, die Diversität und ist nicht so muffig wie in der Provinz. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch andere Probleme gibt, um Himmels Willen, aber das ist halt auch natürlich das, warum viele in die Großstadt gehen, weil sie da eher so sein können, wie sie sind und auch bunter sein können.
Ja, natürlich. Also ich sehe das hier zum Beispiel an meiner 16-jährigen Tochter.
Ja.
Die einen sehr, sehr ausgetüftelten Kleidungsstyle hat.
Ja.
Mhm. Und ihr Drip, das ist ihr total wichtig. Und das wird alles, ach ja, da wird ein Riesenfass aufgemacht. Und während das hier eher so bei uns in der Stadt eher so belustigt oder alienmäßig betrachtet wird, war das jetzt so, als wir in Hamburg waren, dass wir zum Beispiel, wenn sie bei Uniqlo reingegangen ist, also in typische Youngster-Läden,
ja,
dass selbst Verkäufer sie angesprochen haben.
Ne? Ja.
Und dass sie ganz normale Kunden angesprochen haben, gesagt haben, hey, super Style, geiler Drip und hey, cool, du siehst echt gut aus.
Ja.
Und ja, wo ich dann auch gedacht habe, ich mag unsere, in Anführungsstrichen, Provinz hier gerne, in der ich lebe, aber das, da war mir klar, dass meine Tochter wahrscheinlich hier nicht bleiben wird. Ne?
Ja, ja, und ich will auch die Provinz nicht schlecht machen. Und,
Ach, warum auch?
Alles hat Vor- und Nachteile. Aber genau. In den Sachen ist es halt, kann man verstehen, ne, dass viele, die sich vielleicht so etwas anders fühlen als der Mainstream in der eigenen Stadt oder im eigenen Dorf, lieber in eine Großstadt gehen, weil da wird man nicht belächelt.
Ja, da wird man nicht, ja, genau, da ist einfach, da ist das Angebot eh so groß und eh, wie du sagst, ist alles bunt und es gibt so viele verschiedene Sachen. Ja, dann ist das eben halt so, ne?
Ja.
Während bei uns dann schon, wie läuft sie denn rum? Ja, passiert schon mal eher, ne? Obwohl, aber nicht nur, muss man auch mal ganz klar feststellen. Sag mal, wie ist es dir ergangen, seit wir uns getrennt haben in Köln, nachdem wir schon praktisch das erste Kapitel deiner neuen Biografie unter großem Geburtswehen und mit viel Spaß geschrieben haben?
Ja, erstmal war ich gut gelaunt unterwegs. Ich bin dann freitags morgens von Köln Richtung Hamburg gefahren und hatte Spaß in den Backen. Erstmal, weil wir abends so nett zusammengesessen haben, noch mit Beisenherz und weil Ich glaube, wir einen guten Dreh gefunden haben für das Buch.
Ja.
Da ist jetzt schon sehr viel Herz drin, das gefällt mir gut. Ja, und dann kam ich hier in Hamburg an und Perle gut drauf und dann sind wir abends in die Bullerei und haben gedacht, naja, komm, da haben wir unsere Ruhe. Am Samstagabend, weil sind eh nur Touris. Und wir sitzen kaum, wer kommt um die Ecke? Tommy Schmidt.
Na, mit your mate, der Tommy.
Mit seiner Caro und ja, großes Hallo. Und er ist ja ein Riesenfan unseres Podcasts. Ich sage, Tommy, bist du nicht ein bisschen zu jung? Nein, ich liebe das. ja, und so, wir haben eigentlich ein ganz ruhiges Wochenende verbracht. Keinen Alkohol, viel Fahrrad gefahren, alles bestens. Ich war noch so ein bisschen angetriggert von deinen, für mich waren es positive Gedanken, dass du gesagt hast, simplify your life, alles Leben entrümpeln, materielles, vielleicht mal überdenken und vielleicht braucht man gar nicht so viel. Und deswegen habe ich auch ein Gedicht geschrieben, was in diese Richtung geht. Das waren, fand ich, schöne Denkanstöße von dir. Und darum geht's auch. Pünktlich am nächsten Tag kam ja auch die Meldung, dass der Weltklimarat gesagt hat, die Erde erwärmt sich nicht, wie wir gedacht haben, bis 2040 um 1,5 Grad, sondern bis 2030.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also
Wahnsinn,
9 Jahre oder? Noch. 9 Jahre noch. Und da habe ich gedacht, wie lustig, ne, dass deine Gedanken jetzt genau dazu passen. Und deswegen lass mich das mal eben vorlesen hier.
Wir halten den Gedanken fest, dass wir da gleich dann nochmal drüber sprechen, aber Bitte, bitte lass es doch jetzt einfach auch mal nur mal um mich gehen. Genau. Genug von dir, komm mit zu mir, wie findest du mich?
Durchgeknallt. So, aber das Gedicht heißt, Gemüse ist unser Fleisch. So. Moni, richtig, richtig auf Gemüse, der Auftritt. Moni heute komplett in schwarz, auch schwarze Biker an. Mm. Alles auf Figur, sieht gut aus. Hammer, Hammer. Hammer,
was Dangerous.
Soll, ja, ich glaube, es soll so ein bisschen Subkultur sein. Ich war nur in Eimsbüttel, ich war nicht Schanze oder Ottensen, aber gut.
Sieht gut aus. Referenz also, so an Marlon schwarz. Brando.
Ja, schwarz Wild, geht immer, ne?
Wild One. Ja, ja, schwarz geht immer. Also bei mir nicht, weil wegen meiner Glatze.
Ach so.
Das ist leider,
Dazu ja, bei dir eine schöne Bomberjacke in Schwarz.
Ja, habe ich mir tatsächlich mal Steve. Es gab so eine Bomberjacke, die Steve McQueen auch immer getragen hat.
Ganz wichtig.
Übrigens Steve McQueen, da gibt es auch noch eine Barracuda-Jacke, die er immer getragen hat. Und die Jacke und jeder reklamiert natürlich, die hat er immer getragen. Genau.
Und die rote Strickjacke, die er immer getragen hat.
Ja, richtig. Und die und die Birkenstocks, die er immer getragen hat. Ja. Die Steve McQueen Birkenstocks, wo ein Aschenbecher unten befestigt war an der Schnalle.
Aber ein Drehaschenbecher.
Ja, die Drehaschenbecher. Scheiße, war. Ey, früher standen die ja immer in so Geschäften rum und dann hast du, ich weiß noch, wie mein Alter mir immer eine geknallt hat, weil ich einfach 20 Mal immer da drauf gedrückt habe. Immer.
Ja, natürlich, natürlich, für Kinder großartig. Bitte mach dir Notiz, wir haben ja über den Couch-Kurbeltisch von meinen Eltern gesprochen, den man so hoch und runter kurbeln konnte, dass ja. wir da noch in der Geschichte diesen Aschenbecher draufstellen.
Ja, obwohl, ja, ganz genau. Lass mich bitte noch eben, dann habe ich mir dieses schwarze Bomberjackenteil besorgt, ne?
Ja.
Und ziehe das Ding so an und was soll ich dir sagen? Es sah schrecklich aus. An mir sah es schrecklich aus. Ne? Meine Gattin die Jacke angezogen hat, dann sah es super aus. Ich sah einfach so aus wie so eine Art Donnerlippchenvollstrecker.
mit Glatze ist Bomberjacke natürlich echt gefährlich.
Ja, alles auch schwarz. Ich habe eine sehr schöne Lederjacke, die wollte ich eigentlich auch ursprünglich in schwarz kaufen. Geht nicht, habe ich dann den Cognac gekauft. Das ist einfach so eine Glatze, die macht einfach schwarz, eine enge schwarze Jacke einfach unmöglich.
Liebe Cousinen, die uns zuhört, wir haben gerade gelernt, keine Lederjacken mehr, stattdessen Cognac kaufen. Habe ich doch richtig verstanden, ne?
Das ist völlig Lederjacken sind sowieso total out.
Ja, geht
nicht
mehr.
Habe ich in euch auch noch wirklich gedacht, meine ist 10 Jahre alt, würde ich heute nicht mehr kaufen. Ist eine schöne Jacke,
ja.
Aber würde ich heute auch nicht mehr kaufen.
Und darum geht es ja auch, ne?
Ja, und jetzt, wie war denn nochmal das Gedicht? Entschuldige, bitte,
ich habe
dich so unhöflichst unterbrochen. Moni steht da wahrscheinlich, kriegt schon lahme Arme.
Ja, am ausgestreckten Arm hält sie mir den Kamillentee. Dankeschön.
Bitte verwöhnen Sie hinterher und sage Verzeihung von mir.
Verzeihung in unser beider Namen, ganz besonders von Till. Und liebe Grüße, Moni. Ja, Moni, ich lese jetzt das Gedicht hier für den Mann aus Hamm. Gemüse ist unser Fleisch. Ich bin Raupe, du bist ein Reh. Ich werd Schmetterling, du wirst Filet. So gehen die guten Märchen aus, das weißt du ganz genau. Unser Leben hier in Saus und Braus ist vorbei. Das Klima wird bald rau. Plastiktüten, SUV und der ganze andere Scheiß sind Umweltkiller, dem Letzten wird's klar, die Erde wird so heiß. Achtung, jetzt kommt der Umschwenk, ne, für alle, die unkonzentriert sind. Doch aus Hamm, der Gitarrist, dem schon viel eingefallen ist, bringt's auf den Punkt wie selten einer. Haltet ein, sonst wird es trist. Ich wandle mich, bin bald Purist, mit wenig Mitteln trotzdem ein Piekfeiner. Wir hören ihm zu, wie er spricht, mit seiner tiefen Stimme. Agil im Kopf, denkgewandt, ganz schlau ist er auf Zinne. Stark behaart und gut gebaut, früher Bombenleger, komm, hilf uns hier in unserer Not, lieber Till Edward Hoheneder.
Ach, herrlich. Ich könnte da stundenlang zuhören, ich sag's ganz ehrlich.
Ja, das war halt die Reflexion auf das, was du gesagt hast. So geht's nicht weiter. Wir müssen uns mal ein bisschen einschränken. Und
das macht's ja für alle so ekelhaft.
Ja,
ne? Es wird, und darum klammern wir uns ja auch alle, mich eingeschlossen, an liebgewonnene Sachen und Rituale. Aber ohne Verzicht, ey, kriegen wir die Scheiße hier nicht mehr ans Laufen.
Ja, und das wir müssen irgendeinen Dreh finden.
2030.
Ja, wir müssen irgendeinen Dreh finden. Ich meine jetzt nicht fürs Klima, sondern wir müssen einen Dreh finden, dass da einen Positivismus reinzubringen. Also das positiv zu sehen. Weil jeder, der schon mal entweder freiwillig oder gezwungen war, sich einzuschränken materiell, hat irgendwann wahrscheinlich festgestellt, ach, so schlecht ist das gar nicht. Tut ganz gut. Und es gibt ja eben Bücher, so wie Simplify Your Life oder andere Bücher, wo es darum geht, das Leben zu entrümpeln. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck und so.
Ja.
Und es ist auch wirklich so. Man stellt sich zu Hause, man hat vielleicht das noch und das noch, vielleicht brauchst du noch ein Motorrad und dann vielleicht das schicke Auto noch oder ein Oldtimer und die Reise dahin, da bin ich jetzt gemeint mit meinen vielen Fernreisen in vergangenen Jahren.
Ja,
aber ich sag's dir, ey, ganz ehrlich, wenn ich hier mit dem Fahrrad durch Hamburg gondel, da habe ich mindestens genauso viel Spaß, als wenn ich da in der Scheißhitze von Bali mir die Mücken weghau.
Ja, es ist einfach ganz klar. Das Schlimme ist einfach, jeder weiß es und es möchte aber keiner anfangen, weil es natürlich immer nur darum geht. Ja, auch gestern saß ich hier mit Lisa Feller zusammen und wir haben so satirische Kolumnen geschrieben,
ja,
die sie demnächst präsentieren wird. Da ging es auch in einer natürlich um Tempolimit, ne? Ja, und du weißt ja, du hast Tempolimit noch nicht gesagt.
Ja.
Dann wird dir irgendeiner zurufen, ja, das bringt ja alles gar nichts. Weißt du, was Autos höchstens beteiligt sind? Du sagst irgendwas und jeder schießt aus jeder Ecke auf dich ein. Entweder aus der einen oder aus der anderen Richtung. Sagt, ja, das bringt doch gar nichts. Ja, sicher bringt das was, das kann ich dir sagen.
Und dann steht man sich so gegenüber. Und deswegen meine ich, wir müssen was Positives da reinbringen. Wir müssen einfach die Fahne hochhalten, dass man sagt, du hast viel zu gewinnen. Du verlierst eigentlich so gut wie gar nichts und hast eine Menge zu gewinnen.
Ja, und wir müssen uns vor allen Dingen mal klar machen, dass ich habe jetzt dieses Foto von der NASA gesehen von oben, wo es überall auf der Welt brennt. In Italien habe ich eben gelesen, soll es in den nächsten Tagen 48 Grad werden. Ich glaube, so deutlich wie diesen Sommer haben wir noch nie vor Augen gekriegt, dass es wirklich, wirklich, wirklich 5 nach 12 ist, oder?
Ja, ja, ja. Ich denke jetzt schon wieder die ganze Zeit, wie kann ich lustig darauf antworten? Ist schwierig.
Ja.
Sehr, sehr schwierig. Ja, aber wir müssen einen Dreh finden, das Thema so ein bisschen aus dieser Verbots- und Ekelig-Ecke rauszuholen. Weil
ja, ja, hast du das neue Interview von Schwarzenegger gelesen?
Na, du ist auch nicht.
Ja, es war im Spiegel, als ich noch Governor war.
Der Governor.
Ja. Er sagt natürlich auch, er hat als kalifornischer Gouverneur sogar richtig viele schon Sachen beschlossen für die Umwelt und war da auch relativ eisern.
Ja.
Er sagt einfach das Problem, er sagt genau das. Das Problem ist einfach, dass uns das immer nur als Muss präsentiert wird, ne?
Ja.
Als Strafe, ne? Und er will gar nicht vom Klimawandel reden, sondern er sagt einfach nur, wir müssen mit der Verschmutzung aufhören.
Ja, ja.
Ne?
Ja, aber da siehst du mal, ne? Das Wording ist so wichtig, dass du
sagt eben einfach
positiv drehst.
Er sagt einfach, du kannst mit den härtesten Klimagegnern, was weiß ich, diskutieren, aber wenn du dann auf einmal sagst, ja, wir müssen das und das machen, ja, warum denn? Ja, weil unsere Kinder sonst schlimm Husten bekommen. Dann sagen auf einmal selbst die härtesten, ach so, wegen, ja, das wollen wir natürlich nicht, dass die Kinder schlimm Husten kriegen. Also das war natürlich jetzt sehr überspitzt dargestellt.
Ja.
Aber er sagt eben halt, es mangelt am Wording. Es kommt alles nur, es wird dir alles nur vermittelt, als ob Verbot, 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 Verbot.
Ja.
Und keiner sieht mehr den Sinn eigentlich hinter dem Verbot.
Ja,
sondern alle beschäftigen sich nur noch mit dem Verbot. Und ja, das ist, glaube ich, das Schwierige an der ganzen Sache. Ne? Ich darf mal sagen, ich habe mir jetzt ein Pedelec gekauft.
Ja, im Sexshop oder wo? Das ist... Eigentlich wäre doch geil, ne, wenn die im Sexshop verkauft würden. Schon kriegt es einen ganz positiveren
nur Anstrich. Im Sexshop.
Ja.
nur im Sexshop. Ja,
aber da werden die ohne Sattel verkauft.
Ja, also, ich habe jetzt ohne Scheiß, ich hasse Radfahren.
Warum?
Ich hasse es einfach.
Warum?
Ja, weil ich eine faule Sau bin.
Ja.
Ich hasse es einfach.
Ja, aber dann bist du ja fleißig, wenn du das hast.
Ja, pass auf, es hat mich schon als Kind genervt, Weil wir natürlich, mein Vater, wir hatten ein Auto, das hat mein Vater ja Beschlag genommen, also gab es überhaupt keine Diskussion, wenn du irgendwo hin wolltest, bist du gelaufen oder bist Fahrrad gefahren? Und ich hab's einfach gehabt, ich war einfach ein dickes Kind, was nicht gerne Fahrrad gefahren ist, schon gar nicht bei Wind, schon gar nicht, wenn es geregnet hat, ja. Und überhaupt auf dem Rauchen auf dem Fahrrad fahren war ja auch ziemlich wichtig.
So, jetzt haben wir den Punkt.
Ja, ne, das mit dem Drehen, das ging so schlecht und, ja. Und was weiß ich nicht nur alles so. Ne? Das heißt, ich hasse Fahrradfahren. Auch hier später, als die Kinder groß geworden sind. Och, ey, wir machen Sonntag einen Ausflug, so, dann kurbelst du, hast du hier so ein Bello da hinten drauf sitzen, in so einem Kindersitz, mit der auch nochmal 10 Kilo wiegt. Du bist am Ölen wie die Sau.
Ja.
Ja, bist am Ölen wie die Sau, kommst an der Eisdiele an, alle sind am Maulen. Haben schon keinen Bock mehr, so jetzt zurückfahren. Du bist völlig verschwitzt und denkst dir, Radfahren, ey. Also ich denke mir das dann so. Und dann habe ich überlegt, ja verdammt nochmal, was mache ich denn jetzt? Radfahren finde ich scheiße.
Ja.
Weil ich immer so schwitze und wegen dem Wind und was weiß ich nicht alles. Aber jetzt, man muss doch einfach, ich habe einfach auch überlegt, wir wohnen ja hier so, dass du ja eigentlich im Prinzip alles mit dem Rad erreichen kannst, ne? Aber was macht Monsieur Hoheneder? Immer schön das Auto nehmen. Also, E-Bike bzw. Pedelec muss her. Und was soll ich dir sagen? Ihr könnt mich alle verurteilen. Das ist mir scheißegal.
Nee, ich bin ja der Einzige, der dich verurteilt. Alle anderen hast du hier auf deiner Seite, weil ja alle ein E-Bike oder Pedelec haben.
Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich dieses Ding habe, lasse ich wirklich in 5 von, also sage ich mal jetzt 5 Fälle, die ich sonst mit dem Auto gemacht hätte, lasse ich es 4-mal stehen. Punkt.
So, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Und das ist mein Killer-Argument, wo ich einfach sage, ist alles scheißegal, was ihr sagt, ist mir völlig wurscht.
Punkt.
Ich lasse das Auto 4-mal stehen und in meinen Augen ist das eine gute Idee, das Auto stehen zu lassen.
Ja.
Ne? Und jetzt bin ich auch noch an der frischen Luft. Und ja, da habe ich so ein bisschen, weil die Dinger natürlich auch schweineteuer sind.
Was kostet denn so ein Teil? So circa? Von bis?
Ich glaube, das geht schon bei den einfachen, geht das so hier beim Discounter, kannst du glaube ich auch schon welche für 800 kaufen.
Ja.
Und ich glaube, nach oben gibt es ja überhaupt gar kein Limit, wie immer natürlich. Ne?
Ja, ja.
Ich habe mir jetzt eins gekauft von Gazelle. Tatsächlich. Es ist einfach ein richtig stinknormales Hollandrad.
Ja.
Ne, weil ich das sehr liebe, diese aufrechte Sitzposition und ich glaube, weil ich schon immer Hollandräder mochte. Und ja, und das hat jetzt einfach irgendwie so einen kleinen Bosch-Motor, den man dazu schalten kann. Punkt.
Ja, Gazelle ist ja Qualität. Ich habe zum 40. Ja, ja, ja. Von der Agentur habe ich ein Gazelle-Rad gekriegt, so ein Holländer-Rad. Das steht seit 16 Jahren jetzt vorm Haus immer im Regen, ne? Aber ja. Super, noch nichts mit gehabt.
Ja, wie gesagt, also ich, nothing fancy, ich wollte einfach hier so einen richtigen Tour-Kutter haben, ne?
Ja.
So, Fatih sitzt aufrecht drauf. Und ja, und selbst wenn ich jetzt einkaufen fahre, dann schnalle ich mir meinen Rucksack auf den Rücken, habe einen Fahrradkorb. Ja, und dann fahre ich los. Und dieses Gefühl, was zu tun, was Gutes zu machen, ich weiß nicht, wie lange das noch anhält, aber ich fühle mich natürlich jetzt schon so ein bisschen wie der Weltretter. Und
ja.
Habe natürlich immer dicke Fresse und sage dann immer natürlich nur, immer, Leute, wenn alle so wären wie ich, ne, wo ist... muss aber dann erinnern, dass ich dann doch wieder die Leberwurst zurückstelle.
Robin Wood aus Hamm.
Ja, und ach ja, aber es geht wahrscheinlich nur so, dass jeder ja. Möglichkeiten und Wege findet, wo er einfach sagt, irgendwie los jetzt. Irgendwo fangen wir an.
Richtig.
Aber ja. Es ist ja auch trotzdem, so, jetzt hast du das Problem.
Ja,
so
Problem,
eine,
so Problem.
Ja, ich höre immer nur Problem.
Ja.
Jetzt so eine, jetzt sag mir doch ja. mal.
Was? Wie?
So Auto. Jetzt, wir sind eine Familie mit Kindern. Das heißt, ja, du möchtest ja. ja ein Familienauto haben.
Ja,
ne?
Aber dann sind wir auch mit dem Thema gleich durch, ne?
Ja, eins, wo alles reingeht.
Ja.
Ne? mal das Fahrrad, wenn der Kurze sich auf die Fresse gelegt hat mit dem Fahrrad, dass man irgendwo hinfährt, das Fahrrad reinschmeißt. Oder wenn ich mit der Band unterwegs bin, mal eben kurz ein paar Amps und Schlagzeug rein.
Ja.
So, und da stellst du fest, also ich habe bis jetzt, ich habe jetzt angefangen zu suchen, ich habe jetzt noch keinen automobilen Anbieter gefunden, der für eine, also der eigentlich das macht, was der Name Volkswagen sagt. Ne? Irgendwas anbieten, was umwelttechnisch auf dem neuesten Stand ist, bezahlbar ist fürs Volk und mal eine Trendwende einläutet. Fehlanzeige. So. Und das gebe ich den Herrschaften da oben jetzt mit ins Lastenheft.
Das gibt's aber schon.
Ja.
Und zwar, du kennst doch diese Bierbikes, 8-sitzig, 10-sitzig. Und das wäre es für eure Familie, glaube ich.
Ja.
Da gibt es wahrscheinlich schon als E-Bike und oder Pedelec. Ja. Und guck mal, da bei euch in der Einfahrt, da passt wunderbar ein Bierbike hin.
Ja.
Das euer ist Kurzer die Lösung. Wird ja jetzt auch älter. Und die ersten 100 Liter zahle ich. Wäre das nicht die Lösung? Schön mit dem Bierbike.
Ja,
dann kannst du die Nachbarn auch noch mitnehmen. Ihr wart doch sowieso eingeladen bei Nachbarn. Da muss jetzt auch die Gegeneinladung kommen, ne?
Ja, natürlich.
Wie war es überhaupt bei den Nachbarn? Habt ihr euch wieder versöhnt?
Wir hatten uns nie gestritten.
Ja, hinter eurem Rücken wurde aber doch schon viel geredet.
Ja, aber das tun ja alle hier. Hinter unserem Rücken reden. Ja. Weil wir sind natürlich nun mal ganz klar, ich muss ja nur morgens um 11 Uhr meinen Kopf auf die Straße stecken. Da also ist schon der feine Herr Künstler.
Ja.
Das ist doch mal sowieso der ganze. Sag mal, hast du schon mal von Eltern gehört, die Tennisschuhe verbrennen?
War das nicht auch Arnold Schwarzenegger?
Ja.
Irgendwas habe ich doch da gelesen.
Ja, seine Tochter hat mehrere Male, obwohl er sie aufgefordert hat, put them away. Ich weiß nicht, wie er sonst ausgedrückt hat. Put them back. Hat er sie aufgefordert, die Tennisschuhe wegzustellen.
Ja.
Weil er sie sonst in den Kamin schmeißen würde. Und weil sie das dann 5-mal nicht gemacht hat, hat er sie dann tatsächlich in den Kamin geschmissen.
Ja, die ist, und sie sind probier verbrannt. Probier doch mal bei euch, ey.
Bist du wahnsinnig, ey? Mein Gott. Die Königin von Saba wird mich richten. Sie wird mein Haupt abschlagen und irgendeinem auf ein Tablett servieren.
Ja.
Um Himmels Willen.
Ja. Achso, hör mal, liebe Grüße nochmal von.
Ja.
Den habe ich ja bei Loffi getroffen.
Ja.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt Privatier, der in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich war, beruflich. Und der ist unserem Podcast auch sehr zugetan.
Ach, das ist schön.
Und das war der Mann aus Alabama, mit Schwiegereltern in Alabama, wo die ganzen Schlangen auf dem Grundstück immer waren.
Ui,
so, ja, das hast du erzählt. Wir saßen zusammen und dann in froher Runde. Oli P. war auch dabei und jeder hatte was zu essen mitgebracht. Und es wurde so ganz gemütlich. Und dann erzählt, dass sie jetzt oft in Alabama sind, eben wegen seinen Schwiegereltern. Und na, wie ist denn so in Alabama? Ja, ist schön, da ist immer schön warm und dann ist immer schön feucht und ja, dadurch gibt es natürlich auch viele Schlangen, ne? Dieses Klima ist ideal für Schlangen. Und boah, Schlangen mag ich überhaupt. Magst du Schlangen?
Wenn du mich mit irgendetwas auf den Baum kriegen kannst, dann sind es Schlangen. Und ich weiß auch, woher es kommt.
Welche sitzen. Ja, woher kommt es denn?
Ich habe als Kind und jetzt.
Halt dich fest, ich halte mich
Folge,
fest.
Eine Folge der Shiloh Ranch gesehen.
Ja.
Die Männer von der Shiloh Ranch. Mit dem Vormann Trempes, der immer mein Held war.
Ja.
Und die haben sich irgendwie abends hingelegt und bei dem einen Cowboy, ich weiß nicht, ob es im Schlafsack oder nur unter der Decke war, er legte sich hin und darunter lag eine Klapperschlange und hat ihn gebissen.
Ja.
Und das hat mich als Kind, das fand ich so schrecklich. Das fand ich wirklich so eklig, so schrecklich, dass man ins Bett geht, wo man doch in Sicherheit ist. Das war doch der einzige Platz, wo du in Sicherheit warst als Kind. Ja,
bei James Bond haben sie doch auch mal eine Schlange ins Bett gelegt. Ne?
Ja.
Also neben den ganzen Frauen. Aber ja, dann die Schlange im Paradies.
Ich bin so froh, dass du nicht gesagt hast, sie haben ihn ein paar Schlangen ins Bett gelegt. Aber auch Tiere. Also
ja, ja. Und schon sind wir bei Adam und Eva und der Apfel und die Schlange und quack, quack, quack. Ja, aber ist nicht Hamm auch irgendwie deutsche Schlangenhauptstadt?
Nee.
Ach so.
Wir sind hier es gibt hier so eine Reptilien- und Amphibienbörse.
Ja, na bitte, das meine ich doch.
Die ist in der Tat europaweit gefürchtet. Und hier wird wohl auch oft sehr viel illegales Zeug gehandelt.
Ja, sicher, manche hat so einen Anaconda zu Hause, oder?
Oh, ey, ich weiß noch, dass ein Freund von mir damals, als wir so 15, 16 waren, der hatte eine Tigerpython zu Hause oder einen Tigerpython, ich weiß nicht, was richtig ist. Und das sah ganz niedlich aus, als sie so 8 Zentimeter war und so Zeigefinger dick war. 2 Jahre später war sie schon Unterarm dick, 2 Meter lang und fraß irgendwie tote Küken und Mäuse, die er reingeschmissen hat. Und ich konnte es irgendwann, ich war einfach nur noch angeekelt.
Antilopen, Gnus und was da alles bei euch an der Lippe so rum.
Ja. Und die Schlange hieß Köstlich. Das war einfach total bizarr.
In welchem Zustand?
Ja. Ich weiß es. Nee, bitte. Mit Schlangen kriegst du mich total auf den Baum.
Ja. Mich auch. Ja, auf jeden Fall erzählt dann, dass da im Garten allein von 10 Schlangen 3 so mit die schlimmsten sind und so weiter. Und wie schnell diese Black Racer heißt eine Schlange. Wenn die dich haben will, kriegt die dich auch, ne? Die läuft dann, was weiß ich, 10 Stundenkilometer rennt die. Und dann habe ich mal so nachgeforscht, wie schnell werden Schlangen denn überhaupt? Ne? Und die schwarze Mamba kann bis zu 24 Stundenkilometer.
Nee, so schnell können die schlängeln.
Ja, und
Ich habe noch ein Standardwerk von Bernhard Schimek.
Ja.
Serengeti darf nicht sterben.
Und da war angegeben, dass Schlangen ungefähr nur 11-12 Kilometer schnell sind und jetzt kommst du in 24.
Ja, das ist auch im Durchschnitt so. So 6 Stundenkilometer ist normal. Aber wie immer gibt es auch Ausnahmen und die Black Mamba, die schwarze Mamba, die macht das keine Stunde lang, aber wenn die 24 rennt, also bis zu 24, ne, als normaler, strammer Fußgänger bist du mit 6 Stundenkilometer unterwegs.
Ich wollte es gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 24 Kilometer laufend erreicht habe.
Ja, und
noch nicht mal im Gepard-Modus, also auf kurzen Zwischensprints. da muss ich dir eine Story erzählen. Ich mache doch jetzt hier so ein Benefiz-Konzert, ne?
Ja.
Und zwar für Schwimmkurse. Ich darf das mal kurz erläutern, Seepferdchen. Während der Corona-Pandemie gab es ja an den Schulen, Grundschulen keine Schwimmkurse mehr. Und die Hallenbäder waren ja auch alle dicht. Das heißt, die Kinder, die gerade schwimmen gelernt hatten, haben es so ein bisschen verlernt.
Ja.
Und die anderen konnten kein Schwimmen mehr lernen. Und jetzt weißt du ja selber, in jedem Garten steht mittlerweile Monsterpool. Und als es jetzt im Sommer mal ab und zu heiß war, sind natürlich viele dann in Kanäle und Flüssen und was weiß ich nicht, rumgesprungen und es hat unheimlich schreckliche Badeunfälle gegeben. Deswegen unterstütze ich jetzt so eine Aktion mit Geld, die Seepferdchen-Schwimmkurse anbietet.
Mhm.
So, jetzt habe ich dafür ein Video gemacht, so ein Werbevideo. Ne? Kennt die eine oder andere Cousine von Instagram. Und da war ich natürlich wieder völlig ergriffen von mir selbst, weil ich ja eigentlich vom Schwimmsport komme. Ich war mal Vereinsmeister über 50 Meter Kraul mit 11 Jahren. Und wie ich da dieses Video mache und so ganz für die Kamera nochmal ablege, dachte ich, war ich wieder so ergriffen. Mein Gott, du bist aber auch ein Tier. Ja. So, jetzt erstmal rüber vom Sohlebecken, rüber ins Sportbecken und jetzt erstmal eine Bahn dreschen.
Ja, wie 1000 Meter Lage.
Mein Gott, ey, das muss doch wohl noch drin sein. So, und ey, wie gesagt, völlig von mir ergriffen. Auf den Startblock. mit einem kühnen Körper in die Fluten. Leider ein bisschen dumm aufgekommen, schon das erste Mal leider ein bisschen wehgetan. So, dann. Ah, oh, du, ich zog los. Michael Groß reloaded. Albatross ja. Reloaded, ne? Die ersten 10 Meter, ein Speed. Du kannst es dir nicht vorstellen. So ab Meter 15 dachte ich mir, oh, da hast du dir viel vorgenommen. Aber ich konnte noch bis zur Hälfte des Beckens, 25 Meter, konnte ich meinen Speed halten.
Ja.
Dann allerdings merkte ich, verdammt nochmal, so eine Bahn ist ja auch echt lang. Ab 30 Meter war alles nur noch eine einzige Quälerei.
Überlebenskampf.
Das Grauschwimmen sah eher aus wie wild um sich schlagen. Der Beinschlag versagte schon völlig. Der Bademeister hat wahrscheinlich schon überlegt, ob er zu dieser langen Eisenstange mit greift. Ab 40 war, dachte ich nur noch, es muss Überlebende geben. Hör auf. Dann habe ich noch so 2-3 Züge gemacht. Habe mich dann, glaube ich, bei 45 Metern habe ich nur einen toter Mann gemacht, um sicher ans andere Ufer zu kommen. Dann habe ich mich umgedreht und habe auf die Uhr geguckt. Es war schon längst eine Minute vergangen. Und ich habe mich einfach nur noch schämt. Es konnte keiner sehen. Die Tränen der Enttäuschung über die verpasste Goldmedaille rannen über meine verstoppelten Wangen.
Ich stelle
mich. Und jetzt frage ich dich.
Ja.
Also 1,50 Meter und ich habe war weit über eine Minute. Jetzt frage ich dich. Schätze mal nur ungefähr als Elfjähriger, wie schnell ich als Elfjähriger über 50 Meter Kraul war.
40 Sekunden.
Sehr gut, 43 Sekunden.
Ah, okay. Ich habe keine Ahnung.
Das heißt 17 Sekunden im Schwimmsport, das ist eine halbe Ewigkeit.
Ja.
Da geht es ja um Zehntel.
Das ist hier zu Hause, ist das auch eine halbe Ewigkeit, das kann ich dir wohl sagen.
Und ich hab mich so geschämt, ich bin einfach nur aus dem Wasser gegangen und habe mich einfach nur geschämt und habe gedacht, es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder tust du das nie wieder oder du fängst wieder an zu trainieren, du willst es nochmal wissen. Rate, wofür ich mich entschieden habe.
Für Negroni schön warm zu Hause.
Genau. Ich habe mir gesagt, ey, Till, aber so ein Scheiß, den machst du nie wieder, ne?
Ich stelle mir gerade vor, wie so zwei ältere Rentnerinnen da stehen mit ihren geblümten Badekappen schon unter der Dusche, weil die ihre 5000 Meter abgerissen haben in aller Ruhe. Und wie die eine zu anderen sagt, Gisela, pass mir auf den Glatzkopf auf. Dem geht's nicht gut.
Ja, dem müssen wir sowieso mal was zu essen geben. Den kannst du das Vaterunser ja durch beide Backen blasen, wie meine Oma immer zu sagen.
Ja, sag mal, ich habe ja dieses Video gesehen. Was hattest du denn da überhaupt für eine vorsintflutliche Badehose an?
So, das reicht.
Was war das denn? Das ist doch.
Ja, was
das
war
trägt
das
doch kein Mensch mehr. In der DDR. Aber in der DDR haben sowas angesucht. Aber die DDR gibt es ja gar nicht mehr.
Ey, das gibt es überhaupt gar nicht mehr. Ja, weil da siehst du mal, in welchen Vorurteilen du da rumstehst. Das ist eine. Ey, ich komme dir gleich durchs Mikrofon. Das war eine Wettkampfhose.
Bist du denn. Aber du hast gerade davon gesprochen, wie lange dein letzter Wettkampf her ist. Ja, und damals war die aber auch schon out.
Ja, das ist doch eine Frechheit, ey.
Ist das denn erlaubt, überhaupt im öffentlichen Freibad so rumzulaufen?
Für Wettkampfschwimmer, ja. Für Ehemalige ist das richtig, ist das sicherlich noch erlaubt.
Ja, aber du hast doch jetzt den Beweis angetreten, dass du mit Wettkampf gar nichts mehr zu tun hast.
Das ist völlig richtig, aber ich habe nochmal eine Ausnahmegenehmigung für meine Badehose gekriegt. Jetzt fang du auch noch an, mir deinen Rücken zu fallen.
Ja,
Was soll ich denn anziehen? Ey, soll ich jetzt hier wie die ganzen Blagen irgendwie mit so einer Capriose schwimmen gehen oder was?
Ja.
Kann man denn, ich bin 70er Jahre Wettkampfschwimmer, da hatte man solche Hosen an.
Da steckt die Antwort schon drin.
Das war das Modell Marc Spitz.
Ja, Marc Spitz. Ne? Ja, Marc Spitz bist du samstags abends an der Hotelbar.
Made in Western Germany stand da noch drin.
Ja.
Ne? Modell Marc Spitz, das war eine Sensation.
Ja, Marc Spitz hat aber auch Sixpack.
So. Das gibt's doch einfach gar nicht, ey. Das sagst du, der mittlerweile genauso ein Kissen verschluckt hat wie ich. Also das gibt's, das ist so, also was man sich hier alles sagen lassen muss, ey, wirklich.
Ja, ist doch wahr, ist doch, ich will dich doch nur vor dem Gespräch, mir wurde aber es nur zugetragen.
Nee, du fällst mir einfach vor meiner Gattin wieder mal in den Rücken, die wird das nachher wieder hören und sagst, siehste, er sagt's auch schon.
Ja, das sagen ja alle.
Und dann nehmen sie mich wieder nicht mit zum Strand beim nächsten Mal, Ich brauche eine neue Badehose. Ist gut, ist in Ordnung. Also die Zeit der Demütigung ist nicht vorbei. Als Elfjähriger, stell dir mal vor, ein Elfjähriger wäre mit mir gleichzeitig ins Wasser gesprungen und hätte mich irgendwie, wäre schon, als ich noch praktisch schon an der Mittellinie am Absaufen war, hätte er schon hinten angeschlagen. Oh Gott, wie peinlich, ey.
Ja. Wie gesagt, man muss auch wissen, wo man steht. Und dann kann man ja durch so eine gewisse Grandezza. Mein Alter, der schwamm immer sehr langsam, aber so kontinuierlich. Weißt du, der hätte dann auch einen Pilz trinken können. Würde nicht die Hand für ins Feuer legen, dass er es nicht auch gemacht hat. Ne? Ich weiß noch, in Borkum, da ging der langsam ins Wasser. Der hat in seinem ganzen Leben auch nur eine Badehose gehabt übrigens. Ein Modell fürs ganze Leben.
Natürlich.
Ne? So,
Nachhaltigkeit.
Ja, absolut. Von wegen Fast Fashion. So, darüber war der Bauch deutlich sichtbar, die Blinde am Narbe, Operationsnarbe. So, dann schwamm der eine Stunde geradeaus Richtung Horizont, drehte da um und schwamm eine Stunde wieder zurück. Aber alles so ganz gemächlich. Ne? Naja, ja. Egal. Auf jeden Fall, die Kinder sollten jetzt nochmal einen Apfel an alle, einen Appell an alle, ein Apple for all. Das ist so wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. Und ich finde deine Aktion, die du machst, finde ich richtig geil. Überlebenswichtig letztendlich.
Ja.
Und es ist rückläufig, der Anteil der Kinder, die schwimmen können in unserer Gesellschaft. Und alle, die uns hier hören, bitte, ey, sagt's jedem, das ist doch, wenn du es einmal kannst schwimmen, dann bleibst du ja auch fürs Leben und dann, also gibt da fast nichts Wichtigeres.
Ja, du musst wirklich diesen Grundstock schaffen. Ich sag's jetzt auch mal mit gebührendem Ernst, weil oft kommen auch Mütter zu mir und sagen, mein Kind hat ein Seepferdchen, das kann ja schwimmen. Und dann sage ich schon immer, nee, sorry, das ist ein guter Anfang und ein wichtiger Anfang.
Ja.
Aber so ein Kind muss mindestens 50 Meter souverän schwimmen können.
Ja.
Und nicht, weißt du, und nicht Kopf, das Letzte, was rausguckt, ist der Kopf und dann so ein bisschen ins Paddeln verfallen. Und Wasser, Leute, Wasser verzeiht nichts, gar nichts. Ne? Babys, das weiß man ja, selbst kleine Kinder können in so einem knöcheltiefen Planschbecken ertrinken, weil man im Wasser die Orientierung verliert. Und dann das Wasser einatmet und sowas, alles ist alles ganz, ganz fürchterlich.
Ja.
Mit Wasser ist nicht zu spaßen. Punkt. Und gerade auch so an der See, an der Nordsee oder sowas, wenn die Strömungen noch dazukommen, da machst du gar nichts, ne?
Nee.
Da bist du selbst als routinierter Schwimmer, bist du da komplett aufgeschmissen.
Also, ne? Seh zu.
Ja,
sag mal, Till, da musste ich doch jetzt an dich denken. Eine Meldung, die ich gelesen habe, mit allem drum und dran, mit Statistik und allem.
Ja.
Wer ist die reichste Musikerin der Welt?
Ui! Die, also overall?
Ich glaube, diese Frage würden alle auf dieser Welt, so ziemlich alle, falsch beantworten. Ich hätte es absolut nicht gewusst. Ich hätte völlig falsch getippt.
Also, ich überlege jetzt mal, wie bei Wer wird Millionär laut.
Ja,
ne?
Ja.
Das Erste, was einem natürlich so, was mir persönlich in den Sinn kommt, ist natürlich Madonna.
Ja.
Ne? Weil da denkt man sich, oh Mann, die hat bestimmt schon mal so 50, 60 Millionen Tonträger verkauft, Bücher, Songs, Filme, der eigene Verlag, da steht schon bestimmt ganz schön viel Geld hinter.
Ja.
Aber wenn du schon so fragst,
reiche Musiker sind dann, was weiß ich, so Mick Jagger oder Keith Richards.
Ja, die, Elton John.
Die sind so bei.
Die liegen so bei 500 Millionen Dollar, schätze ich mal.
Okay, gut. Habe ich auch gelesen, ja.
Ne? Ja. McCartney ist einer der wenigen Musiker, die über eine Milliarde liegen.
Mhm.
Ich würde sagen, Madonna liegt auch mal so um die 300.000 bis 500.000 Dollar.
Ja, aber sie ist es zurzeit nicht.
Aber sie ist es nicht. Und
aber die
dann
hat ja auf die hätte ich auch getippt.
Ich schätze Taylor Swift.
Nicht schlecht. Die Richtung passt schon. Aber sie ist es auch nicht. Und sie zwar ist es, wir wollen es ja gar nicht so lang ziehen, Rihanna ist es.
Ah, ja.
Weißt du, wo die liegt?
Ich würde mal sagen 750.
1,7 Milliarden.
Pass auf,
jetzt kommt die Aufteilung.
Ne? Ja.
2% davon Musik. 2%. Mhm. 16% mit ihrer Unterwäschelinie Savage X Fenty. Ja. Und Fenty Beauty, die Kosmetiklinie, 1,4 Milliarden, 82%.
Ja.
Hammer, ne?
Ja, aber dann muss man auch wirklich sagen, dann ist sie nicht die reichste Musikerin der Welt, sondern die reichste Unterwäscheverkäuferin der Welt.
Sie ist die reichste Musikerin, weil damit hat sie ihre Marke gesetzt, ne?
Ja, ja.
Und ja. Ey, aber Hammer.
Ich dachte
ne?
aber jetzt, wir meinten schon mehr Umsätze durch die durch Musik
ja, und,
generiert werden.
Du kommst ja auf so weit kommst du ja gar nicht, dass jemand dann mit Unterwäsche so viel Geld verdient.
Ja, ja, ja. Rihanna ist tatsächlich, aber da merkst du auch mal wieder, viele sagen ja immer hier, das Musiklexikon, auch die viele Cousinen sagen das. Ich muss ganz klar sagen, Leute, bei mir hört es Mitte der 90er Jahre auf. Ne? Rihanna, solche Leute, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Billie Eilish, das kriege ich dann alles mal durch meine Tochter oder durch meine Kinder mit. Aber du siehst es ja, da bin ich schon, ich komme mir schon ganz cool vor, wenn ich Taylor Swift sage.
Ja, ich habe letztens die Dokumentation gesehen über die Karriere von Taylor Swift. Übrigens auch eine politisch sehr engagierte Sängerin.
Ja.
Hammer, ne? Hammer. Und wie schreibt ja auch alles selber und ja. Wie sie eben schon super erfolgreich war mit 16, 17, 18 als Country-Star. Ne?
Ja, absolut.
Ja, beeindruckend.
Ja, ja, macht auch viel, lässt sich auch nicht reinspucken in die Suppe, sondern kontrolliert sehr viele Sachen selber.
Ja.
Was ja erstmal sehr lobenswert ist. Ja, bei YouTube, ach, das ist ja auch, du bleibst ja, jetzt habe ich am Wochenende zufällig mal wieder analoges Fernsehen gesehen, habe eine 3-stündige Dokumentation über die Eagles gesehen.
Ja.
3 Stunden Eagles auf Arte. Wirst du sicherlich auch bei YouTube sehen können.
Na, ich habe eine Stunde zugesehen, da wurde ich zu müde.
Ja.
Aber da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Erzähl du
ja.
mal.
Ja, ach, das gibt wenig zu erzählen. Außer am Anfang so, als es so dann so 70er, als es natürlich noch um die ganze Drogenzeit ging und was weiß ich nicht, alles Exzesse.
Gegründet wann?
Ach, die Eagles, ich glaube 1970, 71.
Da die Ecke, ja.
Da die Ecke, ne? 70, 71.
Aber jetzt sag mal, ich habe ein paar Fragen zu den Eagles an dich. Wie kann es sein, dass eine Band, dass sich Musiker zusammenfinden, die alle auf so einem hohen Niveau sind? Ich meine, die besten Gitarristen, die besten Sänger, das ist doch Hammer, oder nicht?
Ja, aber das war damals ja auch so eine Tugend. Die waren ja vorher schon als Band unterwegs. Die waren ja zum Beispiel lange Zeit die Begleitband von Linda Ronstadt.
Ah, okay.
Ne? Das heißt, oftmals waren diese Bands schon, das ist so ähnlich wie bei der Band The Band,
ja.
Die mit Dylan jahrelang unterwegs war, mit Ronnie Hawkins, die alle spielen konnten, egal welchen Stil,
ja.
Und die dann irgendwann gesagt haben, ja, machen wir jetzt alleine mal was. Und ja. So war es ja bei den Eagles ähnlich. Ne? Wenn du dir Hits anhörst, wie von Linda Ronstadt, wie It's So Easy,
ja.
It's So Easy, da hörst du schon den Chorgesang der Eagles hinten drin.
Ja, ne? Ja.
Und und so ist es dann natürlich auch gekommen. Sind dann alleine und deswegen sind die auch so gut, weil die jahrelang vorher schon zusammengespielt haben.
Ja, aber ich
mein, und das perfektionisiert haben.
Ja, aber ey, so viele gute Sänger, das sind Weltklasse-Sänger in einer Band, das ist doch der Hammer, ne? Glenn Frey, Don Henley.
Bernie Leadon. Da konnte ja jeder singen. Ja. Jeder konnte da einfach singen. Ne? Timothy Bill Schmidt. Es ist nur so, ich habe das auch alles ganz fasziniert gesehen und sorry, es macht mich nicht für 5 Minuten an. Das ist perfekter Satzgesang.
Ja, das wollte ich fragen. So in gewissen Kreisen sind die Eagles immer so ein bisschen belächelt worden.
Ja.
Und das ist mir ein völliges Rätsel.
Ja, weil ich belächle die gar nicht, sondern ich ziehe meinen Hut vor der Musikalität und wie du schon sagtest, super Gesang, tolle Komponisten, klasse Gitarristen, alles ist Weltklasse bei denen. Es macht mich einfach nur nicht an. Ich finde es einfach totlangweilig. Ich finde es nicht sexy, ich finde es nicht aufregend.
Ja.
Also du weißt ja, sexy, ja, du weißt ja, ich präge gern den Terminus sexy Musik.
Ja.
Musik, die ich auf, damit meine ich Musik, die aufregend ist, die, die irgendwas, die einen aufwühlt, die einen transportiert, die irgendwas Raues, Dreckiges, ja, ich weiß, das sind alles Klischees. Aber egal, die Eagles haben meine, für mich nichts davon.
Okay, gut. Auch Hotel California macht die nie an.
Doch, höre ich wahnsinnig gerne und denke immer, was ein geiles Solo. Alles total ausgeschlafen.
Ich hab die in der Dortmunder Westfalenhalle gesehen, ne?
Ja.
Auf der Hell Freezes Over Tour, weil sie ja gesagt haben, bevor wir nochmal zusammenkommen oder auf Tour gehen, friert die Hölle. Er friert die Hölle zu, da haben sie die Tour gleich so genannt, Hell Freezes Over. Man hat, glaube ich, die ganze Europa-Tour in Amsterdam gewohnt und ist immer von da zum jeweiligen Auftrittsort gereist.
Ja.
Mit dem Jet. Und ja, ich habe sie gesehen in der Dortmunder Westfalenhalle und die erste Nummer war Hotel California. Also erst Gewitter, Gewitter, Gewitter und plötzlich back, back. Da, 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 da. Und,
oh On Gott, a dark desert highway.
Ach Gott, ey. Das fand ich echt Hammer.
Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe sogar 1, 2, 3, natürlich, wer hat nicht The Greatest Hits of the Eagles, habe ich natürlich auch.
Manches Video mit unterlegt damals.
Ja, es gibt aber einfach Musik, deren, und da war ich eben halt immer ein Fan von Kings, ZZ Top, Stones, Beatles, die Aerosmith, die eine gewisse Schlampigkeit haben, die eine gewissen, die nicht so perfekt sind, weißt du, die irgendwo, wo es irgendwo knirscht im Getriebe. Und das ist bei den Eagles nicht der Fall. Es knirscht nicht im Getriebe, sondern das ist alles perfekt. Und darauf kann man stehen und kann das respektieren und man muss da wirklich den Hut ziehen. Aber es macht mich nie an.
Unvergessen das Interview, ich glaube mit Joe Walsh. In der Süddeutschen, wo im Hotel, wie er wie eine Leiche in seiner Suite saß. Die Suite so gen 0 Grad runtergekühlt. Du weißt, die Amis haben es gern klimatisiert. Und der Interviewer von der Süddeutschen kam da mit dem T-Shirt, war ja jetzt schließlich Hochsommer, und saß quasi mit Joe Walsh in der Leichenhalle.
Ja, Joe Walsh, der übrigens gesagt hat, ich war nur einmal in meinem Leben betrunken, das aber 30 Jahre lang.
Damals wieder
Pegel. Da waren ja auch Ausschnitte dabei in dieser Dokumentation, wo er nun wirklich jenseits vollgekokst bis unter die Zimmerdecke dabei besoffen wie ein, aber wirklich wie die sprichwörtliche Strandhaubitze, strunkelvoll, einfach am Lallen war, das Gesicht eine einzige Ruine, Vokale bis zur Unendlichkeit zerdehnt. Meine Herren gesagt, weil auch wirklich gedacht, dass der Typ überlebt hat, da muss man schon sagen, Chapeau, Chapeau. Aber das ist ja das Schöne, wenn du manchmal so, hast du mir nicht neulich erzählt, du hättest, du wärst bei Kinski hängen geblieben.
Ja. Ach, die ganze Kinski-Nummer nochmal. Also angefangen da bei den Dreharbeiten zu Fitzcarraldo, wo dann Werner Herzog gar nicht so das Ziel der Beschimpfung war, sondern
der Caterer auch.
Nee, der Produktionsleiter. Der Produktionsleiter. Der auch fürs Catering natürlich zuständig war, weil er das Catering bestellte.
Diesen Schweinefraß, den du uns hier vorsetzt, das kann doch nur Schweine essen. Schweine!
Du, ich, das wirst du sehen, ich hau dir gleich in die Fresse, du Arschloch. Naja, kurz und gut, ganz zum Schluss haben ja die Indios, die da eben die Statisten waren, Werner Herzog angeboten, ihn umzubringen, Kinski umzubringen und
ihn von der Karte zu nehmen.
Ja, und da hat aber Herzog zu denen gesagt, nee, den brauche ich noch.
Oh Gott, ja, was für ein mieser Psychopath, ne? Aber aber auch da ist es, ne?
Und guter Schauspieler. Jetzt wird er so wahrscheinlich mir schon direkt wieder in die Fresse hauen, weil ich Schauspieler gesagt habe.
Ja.
Ich bin kein Schauspieler, was erlaubst du? Du weißt doch gar nicht, was ein Schauspieler ist. Hört mir die Scheiße an, die die Schauspieler da von sich geben. Das hat er in der NDR-Talkshow ja von sich gegeben. Und so, ja, nee, ja. Was meinst du damit? Nichts meine ich damit. Ich will das Geld. Ich spiele dir alles, gib mir Geld.
Ja. Ja, so ein bisschen Frank Zappa-mäßig. We are only in it for the money.
Ja. Und dann, wie heißt der, Münchhagen, wie hieß denn dieser Moderator?
Reinhard Münchenhagen.
Münchenhagen, den er immer Münchhausen betitelte, in der Sendung, sagt er. Ja. Ist das denn hier ernst, Sie wollen jetzt wirklich auf so ein Segelboot gehen? Nein, also egal wie du es dann sagst, völlig falsch. Ich gehe nicht auf ein Segelboot, ich verlasse diese künstliche Scheiße hier und gehe dahin, wo ich hingehöre.
Ja, und das hast du ja ganz oft, dass man ist immer... Ich meine, Kinski ist ja nun wirklich ein gestörter Geist bis hin zu, dass ihm auch seine eigene Tochter bezichtigt ihn ja des Missbrauchs an ihr. Ganz, ganz schlimme Geschichten. Aber man bleibt doch letztendlich auch bei Politikern, Strauß, Wehner. Man bleibt dann immer an diesen Leuten hängen, die wirklich so polarisieren, auch wenn sie Verbrecher waren. Es ist wahnsinnig, ne? Der Nachhall von diesen Leuten ist so lang.
Ja, ne? Ja, ist ja auch interessant. So ein wildes Tier zu sehen, ist ja interessanter als jemand einfach bei der normalen Ausführung seiner Arbeiten.
Auch in seiner ganzen Abartigkeit.
Natürlich. Wie sagte schon Tarantino, was ist ein einparkendes Auto gegen ein explodierendes Auto? Ne? Ja. Und da ist es ja drin. Ja. Kommen wir mal zu unseren Zuschriften.
Ja.
Zauber. Was war denn da schon wieder los?
Also, fangen wir erstmal mit einer ganz harmlosen an. Ja. Denn wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen was nachholen. Und zwar die Cousine Doc Love. Rockige Grüße aus Jever. Rockige Grüße, da zucke ich immer leicht zusammen.
Ja.
Lieber Atze, lieber Till, Wahnsinn, ihr lest sie alle wirklich. Als ich heute in einer Pause in der Praxis die Folge vom so und so viel gehört habe und ich meinen Namen gehört habe, fiel mir spontan das Herz aus dem linken Hosenbein, in Klammern, ich bin hier ganz klassisch Linksträger, Zwinker-Smiley, um dann pochend unterm Schreibtisch liegen zu bleiben. Irre. Heute nochmal ganz kurz, ich danke euch beiden ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, die ihr meiner Mail... aber auch den Mails aller anderen Cousinen zukommen lasst. Das berührt mich und macht mich unbeschreiblich glücklich.
Ja.
Naja, dann haben wir es doch, wenn du glücklich bist. Hier hat uns einer geschrieben, Cousine Johannes, der hat auch eine Begrüßung. Ich begrüße zwei Männer, die aride und desillusionierte Frauen zu amazonischen Oasenbäuerinnen umschulen. Jene, die Xi Jinping mit einem einzigen Blick zu einem willenlosen Ja-Sager mutieren lassen. Ich grüße die Huber-Brüder des weiblichen Lustempfindens, die Löschmeister der freiwilligen Bukawehr, Kastrop Eichel, Atze Schröder und Till Edward Hoheneder. Mit zotigen allerdings, aber auch liebevollen Grüßen, eure Cousine Johannes.
Na bitte.
Weiter, du da. Da sind aber wirklich ein paar wirkliche Ferkeleien drin gewesen.
Ja,
Johannes.
Hier mal was Ernst Gemeines von da. Cousine je nach Fasson, lieber Till, lieber Atze. Ich möchte bitte unbedingt anonym bleiben. Also, okay. Ja. Ich möchte aber trotzdem euren Fokus zum Thema Gleichberechtigung gerne mal auf einen anderen Aspekt legen, nämlich den gesellschaftlichen Umgang mit Männern, wenn sie mehr Verantwortung für ihre jungen Kinder übernehmen als die Mütter. Ich bin in einer solchen Situation. Ich bin Anfang 30 geschieden, aber eine Tochter, die jetzt zur Schule geht, die bei mir gemeldet ist und über mich laufen alle Organisationen und Anmeldungen, die man so für Kinder hat. An allen Schaltstellen, an denen es um Kinder geht, Kindergarten, Grundschule, Schuldezernat, Gesundheitsamt, Sportvereine, Tanzschule, Familienkasse, etc., sitzen ausschließlich Frauen. Ich erlebe hier alle Nasen lang wieder, dass dort mit völliger Selbstverständlichkeit angenommen wird, dass auch ausschließlich mit Müttern zu kommunizieren ist. Ich als Vater komme hier selbst bei offiziellen Stellen und Ämtern, bei denen man eine professionelle und gesetzestreue Arbeitsweise voraussetzen würde, immer wieder erst dann vor, wenn ich nach mehreren freundlichen Versuchen auf der Sacharbeiterebene gescheitert bin und für Stress sorge. Ich könnte euch dutzende Geschichten in diese Richtung erzählen, aber das würde jeden Rahmen sprengen. Den Vogel hat letztes Jahr eine Sachbearbeiterin der Familienkasse abgeschossen. Sie erklärte mir am Telefon, dass ich nicht berechtigt sei, Kindergeld für meine Tochter zu beziehen. Begründung, sie sind ja nicht die Mutter. Und das ist ein Zitat.
Boah.
An der Datingfront sieht es nicht besser aus. Warte, ich kürze so ein bisschen ab, dass alle Frauen, mit denen er da Kontakt hat, die selber Kinder haben, voraussetzen, dass er das alles so bei längerem Interesse in Kauf nimmt. Andersrum sieht es nicht ganz so rosig aus und deswegen macht er da schon gar nicht mehr weiter. Was ich damit sagen möchte, wir können sehr gerne über Gleichberechtigung sprechen. Ich bin ein starker Befürworter davon. Gleichberechtigung ist aber keine Einbahnstraße. Solange wir fehlende Gleichberechtigung nicht als gesamtgesellschaftliches Problem in alle Richtungen auffassen und uns hinterfragen, bleibt die Debatte um das Thema scheinheilig und spaltet mehr, als sie uns allen nützt. Denn so verschieben wir die Konfliktfelder nur, anstatt etwas zu verbessern. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet.
Tolle Zuschrift. Ich möchte kurz dazu was sagen. Und zwar bin ich ja auch in meine erste Ehe 1998 beendet, beziehungsweise wir haben die beendet. Und ich habe immer darauf geachtet, dass die Kinder auch mitkriegen, dass ein Mann kochen kann, einkaufen kann, Wäsche machen kann, die Kinder versorgen kann. Also alles das, was man heutzutage als selbstverständlich eigentlich annimmt. Ne?
Ja.
Muss aber feststellen, schon damals war das nicht so durchaus selbstverständlich. Und ich wurde auch, es gab tatsächlich auch Freunde, die mich dann, als ich alleine gewohnt habe, besucht haben, die darüber erstaunt waren, dass ich einen komplett ausgestatteten Haushalt hatte. Also mit Küche, sozusagen mit Eierschneider, mit Dosenöffner, mit Waschmaschine und das alles letztendlich selbst gemacht habe, ne? Ja. Und da habe ich mir damals immer gedacht, ja, aber warum? Wo ist das Problem? Und tja, es ist, aber auch da gibt es wohl auch unheimlich viel verkrustetes, selbst heute noch, wie wir wohl sehen können, selbst verkrustetes Rollendenken, selbst beim Amtsschimmel, oder?
Ja, absolut. Und deshalb hier mal schnell was Lustiges. Stefanie und Marcel schreiben uns, die waren nämlich im Urlaub, voller Sternhimmel am Comer See. Es ist überschrieben. Hallo Onkel Till und Onkel Atze. Wenn wir alle Cousinen sind, müsst ihr eigentlich unsere Onkel sein. Ja, siehst du falsch, wir sind nämlich alles Cousinen. Weil hier ist das Cousinentreffen. Heute haben wir zum ersten Mal eure Negroni, in Klammern mehrfach, am Comer See probiert. Leck mir an die Füße, was geht da Teufelszeug in die Knie. Danke für diesen Tipp. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr, ein Tag fehlt. Servus und viele Grüße, Stefanie und Marcel.
Ah, herrlich, oder? Negroni gehört unter das Betäubungsmittelgesetz. Wir sollten ihn trinken, solange er noch legal ist.
Ja, schmeckt nicht jedem, aber da trennt sich auch vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja, und da muss man auch mal sagen, Leute, schmecken ist eine Sache, wenn die Wirkung jedoch so grandios ist, genau. Da muss man auch mal Abstriche machen, oder?
Ganz genau, Crack so. Schmeckt sich ja auch nicht so gut.
Ja, und ist auch keine gute Idee und deswegen trinken wir Negroni. So, hallo ihr Lieben, ich wollte euch schon so zu einigen Themen etwas schreiben, aber ich habe stets vergessen. Nun ist aber der Punkt gekommen, Grund sind das Hochwasser und die Überflutungen in meiner Region. Ich wohne in Weilerswest. Oh, ich selbst wurde verschont, aber nur wenige hundert Meter entfernt beginnt das, so kann man es tatsächlich nennen, Katastrophengebiet.
Ja.
Ich bin mit einer Gruppe toller Menschen fast täglich unterwegs, um Menschen zu helfen, ihre Wohnungen und Keller von Möbeln, Schutt und allem anderen zu befreien und sehe täglich, was diese Katastrophe angerichtet hat. Sehnsucht nach Reden trifft es hier wirklich gut, denn Menschen, die sprichwörtlich alles verloren haben, brauchen Menschen, die ihnen zuhören. Natürlich ist die Situation dann noch die gleiche, aber es fühlt sich vielleicht ein wenig schlimmer an. Es fühlt sich vielleicht ein wenig weniger schlimm an, wenn man merkt, dass einem zugehört und geholfen wird. Aber auch wir Helfer müssen das, was wir sehen und hören, verarbeiten und verdauen und auch da hilft Reden. In unserer Gruppe nutzen wir daher unseren Feierabend regelmäßig, um beim gemeinsamen Zusammensitzen und bei kalten Getränken über den Tag zu reden, Wunden zu lecken und das Erlebte zu reflektieren. Sonst holt es einen schnell ein. Auch wenn wir wissen, dass wir als glücklich verschont gebliebene bedeutend besser dastehen als die armen Menschen, die nun von vorne beginnen müssen und keine greifbaren Erinnerungen an ihr bisheriges Leben mehr haben. Nie passte euer Motto bei mir besser als derzeit. Und natürlich danke für eure Spendenaktion. Wir selbst haben auch eine private Spendenaktion, um die Menschen, die wir kennengelernt haben, direkt zu unterstützen. Und so können wir im Kleinen noch ein wenig Gutes tun und bleiben mit den Menschen in Kontakt und sind da, falls sie Sehnsucht nach Reden haben. Liebe Grüße an euch und macht weiter so, Cousine Sebastian. Ja, Sebastian, da können wir nur den Hut ziehen und sagen, toll, dass du da mit deinen Leuten da bist, wo es wirklich wehtut.
Ja.
Und da gibt es auch nicht viel zu sagen. Schön, dass wir so eine Reaktion auch mal bekommen und dass einer uns das auch mal so schreibt und schildert. Finde ich schön. Da
ja,
kann man jetzt
Sebastian, nur weiter so. Echt, wir denken an dich und stärken dir mindestens moralisch den Rücken.
Ja, und darauf, auf sowas kann natürlich auch nur bei den Cousinen was völlig Albernes kommen. Hast du dieses Gedicht von Cousine Peter, hast du das, ist dir das aufgefallen?
Ja.
Das Moni-Gedicht?
Habe ich direkt gelöscht. Nein, es gibt ganz viele Dinge in Sachen Musik, die in deinem Leben heilig sind. Und bei
dir ist die Moni heilig.
Mir ist die Moni heilig und das Thema Gedichte. Deswegen einfach nur irgendwas, nee. Bin ich nicht dabei, sage ich ganz ehrlich.
Ja gut, das müssen wir alle akzeptieren. Ich fand hier noch diese Zuschrift sehr witzig von dem verlorenen gegangenen Hund, den sein Besitzer, ist leider zu lang die E-Mail, aber ich werde es einfach kurz wiedergeben. Lieber Arzt, lieber Till, ich wende mich an euch, weil mich nachfolgender Vorfall völlig irritiert und Fragen zurückgelassen hat. Und diese liebe Cousine, die das geschrieben hat, ist Tierärztin. Und es hat sich Folgendes zugetragen. Auf jeden Fall hat sie einen Hund von der Straße aufgelesen, weil jemand angerufen hat. Und der Hund hatte auch einen Chip. Und sie hat dann den Besitzer angerufen. Und der ist dann auch gekommen und hat dann aber gesagt, nee, das ist nicht mein Hund.
Ja.
Und sie hat dann gesagt, doch, das ist mein Hund. Und dann hat er gesagt, nee, warten Sie mal. Und hat dem Hund dann von hinten ans Gemächt gepackt, an die Kronjuwelen und hat gesagt, oh warten Sie mal, doch, das ist mein Hund. Und jetzt Ihre Frage, können Männer sich beziehungsweise andere Geschlechtsgenossen, ist ein Hund ein Geschlechtsgenosse, an den Eiern erkennen, 3 Fragezeichen und bei dem Verhältnis, das Männer zu ihrem, beziehungsweise generell zu den sogenannten Kronjuwelen haben. Also ehrlich Jungs, da komme ich als Frau echt nicht mit. Hilfe! Eure Cousine Monika, nicht verwandt oder verschwägert mit Atzes wohlbesorgter, zauberhaften Weinkönigin, aber mindestens genauso charmant. Monika, ganz ehrlich, ich hatte auch schon mal einen Hund, aber ich bin ihm einfach, ich kann da nichts zu sagen, weil ich bin dem Hund einfach nie an die Eier gegangen. Punkt.
Ja, ich denke jetzt gerade an mein Programm, womit ich hoffentlich nächstes Jahr wieder auf Tournee bin. Diese Stelle, wo der Labbi so vorm Sofa liegt und Mutti mit ihren Wollsocken so ganz wunderbar über die Klötze geht und so, ah, ist ein Feiner.
Guck mal, wie er sich da freut. Guck mal.
Ich dachte, er streckt sich, aber er reckt sich auch
nicht. Und Fatih sitzt daneben und fragt sich, soll ich mich da auch mal unten hinlegen?
Ja, vielleicht, hat sich hier vielleicht ab und zu mal dazu gemogelt. Ne?
Oh Mann, ey, aber wirklich, diese Situation stelle ich mir auch als Tierärztin sehr skurril vor. Ja, das waren doch alles wieder zauberhafte Zuschriften. Ihr könnt uns einfach schreiben an mail@zärtliche-cousinen.de. Zärtliche mit Ä könnt ihr sogar, ihr müsst gar nicht zärtliche, sondern ihr könnt zärtliche mit Ä schreiben. Wir kommen zum unausweichlichen Damoklesschwert, was über jeder Aufnahme hängt.
Ja.
Der Song. Was schenkst du mir heute ein, lieber Songmundschenk?
Ja, ich komme zu einer Band, die ich früher oft gesehen habe und in einer WDR-Doku am Wochenende Musiksendung sozusagen wieder auftauchte. Und es geht um Simple Minds. Und heute habe ich ein schwieriges Thema, auf das brauchen wir gar nicht groß eingehen, weil das ist ja das Schöne an unserer Liste. Jeder kann sich dann selber damit beschäftigen und kriegt hier vielleicht den richtigen Impuls. Es geht um das Lied, um den Song Belfast Child.
Ich habe es mir fast gedacht.
1989 Simple Minds. Es geht ja um Nordirland, um den Nordirland-Konflikt und die ganzen Kinder, die in diesem Krieg auch besonders gelitten haben. Und somit geht's. Und das habe ich für mich dann so aufgenommen an dem Abend, obwohl ich das Lied gut kenne und früher oft gehört habe, geht es eigentlich um Kinder in allen Krisengebieten. Es geht auch um die Kinder in der Pandemie. Und stellvertretend dafür möchte ich halt Belfast Child in die Liste nehmen. Zum einen finde ich den Song sehr gut und zum anderen, der erreicht mich. Und zum anderen ist mal Zeit, daran zu denken, wie die Kinder weltweit unter dem ganzen Scheiß so leiden und Schaden nehmen.
Ich mag das Lied auch sehr. Ich bin jetzt nicht der größte Simple Minds Fan, aber ich mag das Lied auch sehr gerne. Ich habe mich immer gewundert, warum die das für den Tatort da, für diese Krombacher Melodie freigegeben haben.
Ja.
Hab mir aber dann überlegt, vielleicht haben sie einfach einen Hilfsfonds. Das kann ich mir bei den Simple Minds sehr gut vorstellen.
Ja, zumal sie eh Geld genug haben. Ja.
Ja, und haben den wahrscheinlich, ich hoffe, dass es so ist, haben die Werbungsgelder da einfach auch noch oben drauf gepackt.
Ja, Jim Kerr immer schon politisch sehr engagiert gewesen.
Ja. Das ist eins von diesen berührenden Stücken. Ja. Ich habe sowas Ähnliches auch mit Miss Sarajevo von den Passengers, also Bruno und Luciano Pavarotti. Ja, aber Belfast Child finde ich eigentlich sogar noch viel besser, weil es so, ja, es ist so ein bisschen, ja, sehr dynamisch, auch mit der Flöte und so, ne, und es ist schon ein Opus, tolles Stück.
Ja, also willst du es auch mit reinnehmen, oder was?
Ich freue mich, dass du es aufs, was sagt man immer, aufs Tapet gebracht hast?
Tapet, genau. Manche sagen, oder viele sagen aufs Trapez, stimmt aber nicht, weil Tapet ist dieser grüne Filzbelag auf dem Konferenztisch. Und deswegen kam es zu der Redewendung, das bringen wir heute aufs Tapet.
Ganz genau. Und ich freue mich, dass du diesen Song aufs Tapet gebracht hast, weil da werde ich natürlich jetzt gleich wieder googeln und das Ganze mir den Song auch nochmal anhören, das freue ich. Ich habe heute auch etwas genommen.
Dass du was genommen hast, das merken wir seit über einer Stunde.
Ja, das ist der verdammte Bio-Honig, der mich hier begut.
Ja, der gehört aus Butterbrot, nicht in die Pfeife.
Ja, aber auf Butterbrot habe ich heute Morgen schon so eine Cousinschorle geschmiert. Ich nehme von Sammy Davis Jr. Ich habe natürlich im Zuge von Biolex Tod viel Bios Bahnhof nochmal auch da bei YouTube rumgesurft und natürlich den Auftritt von Sammy Davis gesehen. Und dann saßen wir neulich im Restaurant und es kam Bojangles von Robin Williams.
Okay.
Und ich war so erbost über seine beschissene Version, dass er es überhaupt gewagt hat, diese Pfeife, sie an diesem Stück zu vergreifen. Das habe ich wirklich persönlich übel genommen. Ich mag Robbie Williams und ist alles gut. Aber bitte, davon lässt man einfach die Finger.
Da bin ich absolut deiner Meinung, davon hätte er die Finger lassen sollen. Da überhaupt dieses ganze Swing-Album von Robbie Williams.
Blödsinn, ey.
Ja, muss wissen, jeder hat eine Grenze und die sollte man kennen.
Ja, ey, es ist, Miles Davis hat nicht umsonst, Miles Davis, der große Miles Davis hat gesagt, er liebt Sinatra, weil die Phrasierung und der Swing. Und bitteschön, das ist Swing für Discounter, ist das.
Ja, falsch beraten.
Da muss einer mit dem Rohrstock auf die Finger hauen und sagen, weg da, Finger weg.
Finger weg.
Genau, und ich nehme von Sammy Davis Mr. Bojangles und jetzt nur von dem Album die Version Live in Germany. Live in Germany, Mr. Bojangles, die 5 Minuten 58 Version. Ey, ich höre das und ich schwöre es dir, ich muss jedes Mal weinen, wenn die Stelle kommt. I swear, I heard somebody say, that's Mr. Bo. Ich singe es gar nicht an, weil Auch ich verneige mich da einfach in Ehrfurcht. Auch da geht es in den Text, kann man mal nachprüfen, geht es natürlich darum, wie ein Schwarzer damals durch den Süden der USA getingelt ist als Straßentänzer in diesen Minstrel-Shows, wo Blackfacing betrieben wurde.
Ja.
Und wie ihn das kaputt gemacht hat und wie er seinen Lebensunterhalt damit verdienen musste. Und sein Hund war sein einziger Kumpel. Und als der Hund dann auch noch gestorben ist, war es ganz vorbei. Und ja, toller Text auch, tolle Geschichte. Und ja, so rührt mir jedes Mal das Herz. Und sowas liebe ich ja. Wenn Musik das Herz berührt, dann ist es gute Musik.
Ja. Sammy Davis Jr.
Boom. Ja.
Ich habe tatsächlich die Biografie von Linda Lovelace gelesen.
Wer war nochmal Linda Lovelace?
Deep Throat.
Ja, das war doch die Frau, genau, die in Deep Throat gespielt hat, ne? In diesem skandalösen Hardcore-Porno seiner Zeit, ne? Wann war der? 69?
Ja, so ungefähr. Ja, also Geschichte ist, dass halt ihr Lustzentrum quasi tief im Hals ist. Die Geschichte hat sie sich nicht ausgedacht, sondern sie hat da mitgespielt. Natürlich. Sie war dann plötzlich Miss Deep Throat und sie schwört ja bis heute Stein und Bein, dass sie gezwungen wurde. Und das waren die blauen Flecken, die man da sieht im Film, alle von den Schlägen kommen, von ihrem Freund und Zuhälter. Aber eine Story ist eben die, sie waren unterwegs mit Sammy Davis Jr. nach der Show und Sammy Davis hat sich bei ihr erkundigt, weil er das alles für bare Münze genommen hat, wie das so funktioniert, eben das Lustzentrum im Hals zu haben. Und sie hat ihn auch nicht aufgeklärt, weil ihr Freund war ja dabei. Und dann waren sie zu dritt irgendwann noch im Kino in der Nacht und da hat Sammy Davis Jr. hat es dann auch mal versucht bei ihrem Freund.
Oh Gott.
Du merkst, wie ich hier nach um Worte toll. Ringe, um jegliches Minenfeld zu vermeiden. Eine andere Geschichte, die ich mit Sammy Davis Jr. hatte, war in Wien. In der Stadthalle spielte Sammy Davis Jr. und mein Freund Uli und ich versuchten natürlich in dieses Konzert zu gelangen. Wie immer natürlich illegal. Und haben dann so einen LKW-Fahrer von dem Tour-LKW versucht zu bequatschen, dass er uns seinen Tourpass gibt für 2 Stunden. Und dann hat er uns müde angeguckt, so ein alter Engländer, hat gesagt, was wollte der mit der Scheiße? Geht lieber zu Elvis Costello.
Ach Gott. Ja, für die damalige Zeit passt das
natürlich. Ja, er war großer Elvis Costello-Fan und konnte natürlich gar nicht verstehen.
Kann ich auch.
Ja, witzig.
Ach übrigens, das ist ja auch wieder lustig, da hat sich eine Cousine, das lese ich jetzt nicht mehr vor, hat sich beschrieben, dass wir in unserem Musikgeschmack immer so vehement werden und nichts anderes gelten lassen würden als unsere Lieblingsfilme und unsere Lieblingsmusik. Und da kann ich nur sagen, das ist völlig richtig.
Absolut, wollte ich auch gerade sagen, das ist richtig.
Das ist völlig richtig, wo kommen wir denn da hin?
Genau, die lange Frage, müsst ihr, wenn es um Musik, um Filme, um Literatur geht, müsst ihr dann so detailliert, so einseitig, so meinungsstark sein und eure Meinung als die Antwort, ja.
Ja. Richtig. Und deswegen könnt ihr euch alle Briefe jetzt schon an den Hut schmieren, die mich davon überzeugen wollen, dass Sammy, dass Robbie Williams irgendwie ein großartiger Swingsänger ist. Nein. Und selbst wenn ihr recht habt, werde ich einfach Nein sagen. Weil
in dem Fall kann man nicht recht haben mit der Aussage. Nein. Weil das Album ist wirklich Schrott.
Ich habe es gehasst von der ersten Minute an.
Ich will, also pass auf, völlig wertungsfrei sage ich, das Album ist Schrott.
So, und da hast du es noch nicht mal gewertet.
Nee, genau, ne? Weil ich werte diese Scheiße nicht.
Mit diesen herzhaft amüsanten, du hast mir jetzt ein wirkliches Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich freue mich jetzt, den Tag restlich zu verbringen. Ich werde mir jetzt eine Tasse.
Was gibt's zu essen?
Ich mache mir heute, glaube ich, Nudeln, so ein bisschen Carbonara-Style, aber ich kann euch, also mit ganz wenig Speck, also und Bio-Speck, aber ein bisschen Speck muss rein, sonst schmeckt es, glaube ich, nicht.
Ja,
obwohl, oder gibt es einen guten Speckersatz? Du lebst so ein bisschen vegan ab und so. Was kann man vegan als Speckersatz nehmen?
Räuchertofu. Und wenn du das wirklich klein schneidest und in der Pfanne anbrätst, da kriegst du es ziemlich mit hin, ja.
Ja, siehste, da bin ich nochmal dankbar und sage, das probiere ich heute aus. Carbonara mit Räuchertofu. Lecker.
So.
Ich werde dir beim nächsten Mal berichten, ob es mir geschmeckt war. Obwohl meine älteste Tochter war vor ein paar Wochen hier und hat auch so eine vegane Bolognese gemacht. Das war auch sehr, sehr lecker. Da habe ich auch erst natürlich so bei mir so gedacht, was soll das denn geben?
Ne? Aber geht gut, ne?
Ja, und habe hinterher reingehauen und habe gesagt, Schatzi, das hast du lecker gemacht.
Übrigens, ich bin eben mit dem Fahrrad am Logo vorbeigekommen. Ne?
Ja.
Und legendärer Laden, Musikladen in Hamburg, wo sie alle schon aufgetreten sind, wo viele Karrieren begonnen haben. Bei Tage besehen ist es ja einfach nur eine Bretterbude, aber so ist es ja auch mit den bekannten Läden in London gewesen. Ne?
Ja.
Wenn du ganz genau hingeguckt hast, dann waren das meistens auch so Rammelbuden. Und das Logo zum ersten Mal, das Logo kenne ich seit 50 Jahren nur schwarz von außen. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Jetzt zum ersten Mal in Werbefarben gestrichen.
Oh.
Aber für eine Hafermilch. Witzig, ne?
Ja,
und auch, sieht richtig gut aus.
Ja, du hast ja auch gesagt, du hast mir ja neulich noch erklärt, dass du jetzt deinen Cappuccino immer mit Hafermilch trinkst, von gesunden Haferkühen. Und das probiere ich jetzt auch mal übrigens aus.
Ja, und nicht bei der ersten aufgeben, sondern es gibt da unterschiedlichste Geschmacksrichtungen. Und wenn man seine gefunden hat, so für den Kaffee, dann schmeckt es, also mir schmeckt es mittlerweile besser.
Ja, ne? Da seht ihr Leute, also wir sind sehr starrsinnig, was Robbie Williams Swing Album angeht, aber was Speck und normale Milch angeht, sind wir durchaus bereit, nochmal umzuschwenken.
Ja, so. Auf unsere alten Tage.
Ja, ja, ne? Du alter Gauner, ich sage an dieser Stelle, Servus, mach's gut und grüß mir die Genossen.
Ich gehe jetzt erstmal schwimmen.
Ja.
Ich habe nämlich hier meine rote Speedo liegen.
Ja.
Und zack, da fahre ich schon so mit dem Fahrrad hin, mit der Speedo.
Ja, natürlich.
Großer Hingucker. Ja, tschüss, mach's gut.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.